Willkommen zum täglichen Sport-Podcast am 19.11.2020. Einiges liegt wieder hinter uns. Der NBA-Draft, die NBA-Trades. Wir hatten Deutschland gegen Spanien, wir hatten andere Nations League-Spiele. Natürlich läuft auch Darts weiterhin. Die DEL startet wieder. Und wir werden schauen, was es sonst noch so gab. Starten wir direkt mit der NBA. Und da müssen wir erstmal zurückrudern, nachdem Roche bereits berichtet hat, dass es einen Sign-and-Trade zwischen den Kings und Milwaukee gab und somit Bogdan Bogdanovic zu den Milwaukee Bucks geht, um den Backcourt zu unterstützen, müssen wir da zurückrudern. Bogdanovic wird Free Agent, hat noch keinen Vertrag bei den Bucks oder bei den Kings unterschrieben und da ist noch gar nichts durch. Der Trade von Dennis Schröder ist jetzt offiziell, er wechselt zu den Lakers. Ricky Rubio, welcher ja im Trade mit Chris Paul nach Oklahoma gegangen ist, wurde direkt weitergegeben nach Minnesota. Dafür kriegen die Oklahoma City Thunders drei neue Picks. Somit stehen sie jetzt in den kommenden Jahren mit dem Draft, der gestern war, bei 21 Picks, die sie haben. Man möchte jetzt Kelly Brewer auch noch abgeben, den Suns, da den man ebenfalls bekommen hat, für einen First-Round-Pick am liebsten. Mal gucken, welche Teams da interessiert sind. Und zu guter Letzt haben Josh Richardson und Seth Curry noch die Teams getauscht. Seth Curry, Star der Dallas Mavericks, bekannt für sein gutes Dreier-Shooting, 12 Spiele in der vergangenen Saison mit über 20 Punkten gehabt, geht zu Dallas, wo sein Schwiegervater Doc Rivers Coach ist, im Gegenzug zu Josh Richardson zu den Dallas Mavericks. Was sind die Stärken von Richardson? Wenn ich jetzt gerade schon bei Seth Curry die Stärke mit dem Dreier-Shooting angesprochen habe, ein solider Defender und ein guter Playmaker, allerdings sehr unkonstant in die Playoffs-Shootquoten lagen bei 34% aus dem Feld. Katastrophale Quote, mit der man kein Team weiterhilft. Mal gucken, da muss er sich stark steigern. Aktuell will ich hier noch keinen Sieger aus dem Trend sehen, aus dem Trade sehen. So. NBA Draft, die Minnesota Timberwolves hatten ja den ersten Pick und haben Anthony Edwards gepickt. Anthony Edwards, ein Spieler, der aus dem Football kommt, da irgendwie nicht so ganz Fuß gefasst hat, dann zum Basketball gegangen ist und da ziemlich dominiert hat. Ein großer Center. Minnesota hat mal geguckt, ob sie den First Pick irgendwie loswerden, haben sie nicht geschafft, deswegen haben sie ihn selber genommen und das ist so der Fall und die Sachen zu Edwards, er hat selber noch gesagt, vor dem Draft, er würde lieber Football spielen, Basketball entspricht nicht ganz seiner Leidenschaft. Jetzt ist er First Pick bei den Timberwolves, auch eine verrückte Geschichte. Den Second Pick hatten die Golden State Warriors, wie ihr bereits vielleicht mitbekommen habt, die Golden State Warriors, wo sich Klay Thompson leider gestern erneut verletzt hat. Klay Thompson, Shooting Star, Splash Brothers gemeinsam mit Seth Curry, die beiden, die über Jahre die Liga dominiert haben, gemeinsam mit Kevin Durant bei den Golden State Warriors. Hat man sich darauf gefreut als Fan, dass die beiden jetzt wieder zurückkommen und jetzt hat sich Klay Thompson am anderen Knie verletzt. Wie ernst es da ist, weiß man nicht. James Wiseman kommt auf jeden Fall als Second Pick zu den Golden State Warriors. Third Pick hatten wir dann LaMelo Ball von LaVar Ball, kennt man ja, bekannter Footballspieler gewesen, der Sohn, Bruder von Lonzo Ball, der aktuell bei den New Orleans Pelicans spielt, auch unter den ersten fünf Picks war, von den Lakers dann getradet wurde. Auf Platz 7 haben wir dann noch einen, der interessant ist, wenn man die BBL verfolgt, denn da haben wir Killian Hayes. Killian Hayes hat bei Ulm gespielt, hat dann das Finalturnier in München nicht mehr mitgespielt, weil man sich nicht mehr verletzen wollte, wurde an Stelle 7 zu den Detroit Pistons geschickt bzw. gedraftet. Beenden wir den Basketball-Part jetzt mit der Euroleague. Kim Ki Moskau hat Zenit St. Petersburg auswärts geschlagen. Interessante Partie war das. Ich habe Zenit vorne gesehen, 83 zu 88 in High-Scoring-Game in der Euroleague. Sieht man sowas nicht oft. Da wird hier sehr viel Wert auf die Defense gelegt. Am Ende hat das Zenit für sich entschieden. Anadolu Efes hat gegen München gespielt und die Bayern haben auch diesen Sieg wieder eingefahren. Man lag im vierten Viertel 3 Minuten für eine 10 Punkte zurück. Dann lief es rund. Reynolds mit einem guten Spiel. Und zuvor Lucic ein. Es gab eine Szene, die das Spiel recht gut beschrieben hat. Wer war das? Paul Zipser nimmt den Dreier, verwirft den Rebound, landet bei Efes. Lucic hustet dazwischen, holt den Ball irgendwie, passt ihn zu Reynolds, der macht einen Dunk, and one, und man gleicht aus zum 71-71. Danach wollte man die Bayern trappen, sie befreien sich raus, Reynolds zum 74-71, Dreierversuch zum Ausgleich, Efes verwirft und die Bayern gewinnen. Topscorer war aber ein anderer, nämlich Pleiss von Efes. Mal gucken, ein großer für die Center-Position, ob er für die Nationalmannschaft im Sommer interessant sein wird. Macht natürlich mit Kleber, Theis, Danilo Bartel und Volkmann natürlich auch interessante Spieler, die man auf der Center-Position schon hat. Pleiss ja auch mal in der NBA gespielt. Jetzt bei Anadolu Efes, dem Vorjahresersten, und die verlieren gegen Bayern. Wieder ein überragender Auftritt der Münchner. ZSKA Moskau besiegt Zalgiris Kaunas. Baskonia gewinnt gegen Fenerbahce. 86 zu 68, muss man auch mal dazu sagen, weil das ist auch nicht normal. Fenerbahce, Einzelteam mit dem höchsten Budget. Und Valencia gewinnt gegen Panathinaikos. Am Mittwoch hatten wir ein Real Madrid gegen Tel Aviv. Das war eine recht klare Geschichte von Anfang an. Real Madrid bereits halbzeit mit 11 Punkten vorne. Da hat Tel Aviv kam immer wieder ganz kurz so auf 7-8 dran. Am Ende eine deutliche Geschichte. Alba Berlin konnte aber den zweiten Sieg in der Euroleague-Saison einfahren. Interessant war das zu sehen, weil Alba ja bisher immer Probleme in der zweiten Halbzeit hatte in dieser Saison. Die erste sehr, sehr gut gespielt hat. Das hat man gegen Ludwigsburg am Wochenende gesehen. Das hat man vergangene Woche in der Euroleague gesehen, wo die auch zur Halbzeit vorne lagen. Diesmal lagen sie zur Pause mit 7 Punkten hinten, nach dem dritten Viertel mit 10. Und dann hat man das letzte noch gedreht, dank einem Game Winners von wem war es noch? Muss ich ganz kurz nachschauen. Ach, von Peyton Silver natürlich, der zurück aus der Quarantäne ist. Voll. Und nein, nicht der Bruder von Taco Fall, der in der NBA spielt. Auch wenn sie sich ähnlich sehen. Man hat gedacht, sie wären verwandt. Sind sie nicht. Mit 25 Punkten aus Sicht von Lyon. Sehr gutes Spiel von ihm. Am Ende gewinnt Alba wieder. Und das ist ein ganz wichtiger Sieg, damit man sich nicht da unten einfährt. Sicherlich hat Alba nicht die Ambition, wenn man ehrlich ist, in die Playoffs einzuziehen. Allerdings hat man natürlich auch nicht die Ambition, Letzter zu werden. Von dem her ist jeder Sieg wichtig. Milan. Das neue Superteam aus Italien verlor dann gegen Roter Stern Belgrad, die auch einen sehr, sehr guten Job aktuell machen. Gewinnen viele Spiele, stehen in der Euroleague sehr gut da. Milan muss sich da noch finden. Dann blicken wir kurz auf die Partien heute. Da haben wir jetzt am heutigen Donnerstag folgende Spiele: Khimki gegen Anadolu Efes. Für Anadolu Efes schon eine sehr, sehr wichtige Partie, um vielleicht nicht sich unten festzufahren. Das darf nicht das Ziel von Anadolu sein. Da muss mehr drin sein, wenn man vorher als Erster ist. Wichtiges Spiel da auswärts. Baskonia gegen Panathinaikos und München spielt gegen ZSKA Moskau, die auch einen Sieg einfahren möchten. Joe Vogtmann spielt bei Moskau, war zu Gast im Podcast-Abteilung Basketball, hat gesagt, er hat seinen neugeborenen Sohn, den er vor 2 Wochen bekommen hat. Ah, ist jetzt eine schwere Angabe, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall vor einiger Zeit immer nicht gesehen. Jetzt wird er ihn zum ersten Mal sehen. Da freut er sich drauf. Und mal gucken, die Münchner für mich hier Favorit. Bei den Wettanbietern Außenseiter werden wir sehen, wie sich das schlagen werden. Hier ein Sieg und aus der europäischen Woche, wo man Sonntag in Frankfurt spielt, Dienstag in Istanbul und Freitag in Donnerstag wieder zu Hause. 3 Siege aus 6 Tagen. Das wäre überragend. Tennis, Tennis, Tenniszeit. Ja, erstmal zu den Spielen von Dienstag. Ich vergesse mal, dass gestern kein Podcast kam. Nadal gegen Thiem. Was ein Duell. Thiem gewinnt das Spiel mit 2-0 bei dem Tiebreak 9-7 und 7-4. Überragendes Spiel vom Österreicher für viele Spiele des Jahres. Da haben die beiden was Richtiges abgeliefert. Tsitsipas dann gegen Rublev mit 2 zu 1 gewonnen. Damit haben wir Tsitsipas und Nadal mit jeweils einem Sieg, Thiem mit 2, Rublev mit 0. Auch Zverev konnte gestern ein Spiel gewinnen gegen Diego Schwartzmann 2-1, 6-3, 4-6, 6-3. Medvedev besiegte überraschend Djokovic. Ich habe ihn schon angesprochen, auf Hartplatz sehe ich ihn auf einem Niveau mit den Topspielern. Und wenn man sich anschaut, dass Nadal und Djokovic schon eine Pleite eingefahren haben, kann mich umso mehr auf die Duelle heute Morgen freuen. Heute spielt dann Team gegen Rublev. Da liegt Team aktuell hier zur Aufnahmezeitpunkt 3-0 hinten. Mit Aufschlag Rublev spiele ich kurz auf 4-0 und Tsitsipas gegen Nadal. Kurz im Standing dieser Gruppe, da kann glaube ich noch alles. Nee, Team ist schon durch und dann Tsitsipas Nadal geht es darum, wer weiterkommt, wer rausfliegt. Und Djokovic Zverev, da geht das Gleiche, da geht es auch um, wer rausfliegt. Ich glaube, nee, selbst doch, Medvedev ist schon weiter, genau. Djokovic und Zverev kämpfen darum, wer weiterkommt. Und das war's dann erstmal zum kleinen Tennisblock. Dann müssen wir noch zum Fußball kommen. Da kommen wir nicht drum rum. Da starten wir erstmal die anderen Spiele. Wir sprechen nur über Nations League A, weil wir auch noch zum Eishockey kommen und zum Darts. Erstmal Portugal gegen Kroatien. Kovacic bringt Kroatien vor in Führung. Diaz dann in der 52. zum 1-1. João Felix in der 60. zum 2-1. Kovacic gleich aus. Und Diaz in der 90. zum 3-2-Sieg für Portugal. Frankreich besiegt Schweden mit 4-2. Überragende Spiele von Pogba. Benjamin Pavard auch wieder getroffen. Kingsley Coman auch getroffen. Pavard mit so einem typischen Pavard-Schuss. Irgendwie von rechts. Ball fliegt zum rüber. Er nimmt den mehr oder weniger diesen Pavard-Kick, den er immer ansetzt. Außer bei dem einen WM-Spieler, wenn Pavard solche Kicks ansetzt. Immer links ins Eck oft. Auch wieder drin gewesen. Schönes Tor für ihn. Olivier Giroud mit dem Doppelpack. Und sonst die beiden Bayern-Spieler, die getroffen haben. Kommen wir zum Debakel, über das wir natürlich sprechen müssen. Da können wir jetzt nicht drüber hinwegschauen oder drüber hinweggehen. Spanien besiegt Deutschland mit 6-0. Morata bringt Spanien in Führung. Torres in der 33. zum 2-0. Rodri in der 38. zum 3-0. Ferran Torres danach mit dem Doppelpack. Und Oriozabala in der, ach, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Entschuldigung, in der 89. zum 6-0. Kein einziger Torschuss oder vielleicht ein Halt. In der Statistik ist kein Torschuss, aber eigentlich ist einer knapp getroffen. Der 70. Minute, glaube ich, aus 30 Metern den Pfosten. Katastrophale defensive Leistung. Offensiv ging gar nichts. Das war das schlechteste Deutsche, was wir, zumindest die junge Generation, je, glaube ich, gesehen hat. Das war beschämend, das zu sehen. Das war, ja, viele haben sich wohl, glaube ich, darüber sogar gefreut, die nicht unbedingt im Team Joachim Löw sich befinden. Er bleibt sicher, wurde danach bereits besprochen. Interessante Aufstellung auch, was die Kette angeht. Wir hatten Max Ginter, Süle Koch, sprich mit Ginter ein auf der Rechtsverteidigerposition, der nicht im Verein spielt. Wir hatten Süle, der nicht gut gespielt hat, selbst ausgewechselt wird. Wir hatten mit Robin Koch ein, der, glaube ich, die meisten Fehler in der Premier League bisher gemacht hat, so viel ich in der Statistik weiß. Und mit Philipp Max ein, der in diesem Spiel auch nicht gut aussah. Davor hatten wir hatten diesmal übrigens eine Viererkette, die ich noch positiv angesprochen habe. Hat sich jetzt erledigt wohl. Da wird Joachim Löw wieder zur Fünferkette gehen. Goretzka, Gündogan, Kroos, Sané, Gnabry, Werner. Ich denke mal, ihr habt da schon so viel drüber gelesen. Ihr habt da schon so viel zugesehen. Ihr habt da euch alle eine Meinung zugebildet. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Belgien besiegt Dänemark mit 4-2. Italien besiegt Bosnien-Herzegowina mit 2-0. England besiegt Island mit 4-0 und Polen hat 1-2 gegen die Niederlande verloren. In der Penny DEL geht es auch weiter. 14 Teams in zwei Gruppen, Saisonstart am 17. Dezember 2020. Eishockey, eine Sportart, die sehr darunter leidet, dass es keine Zuschauer gibt. 75% der Gelder werden finanziert durch Zuschauereinnahmen. Ich habe gelesen, bei vielen Teams wird jetzt, dass die Spieler fast auf sehr, sehr viel Geld verzichten, damit die Saison zustande kommt. Man hatte aktuell diesen Magenta Sport Cup als Test. Jetzt hat man Penny DL. Zwei Gruppen, Gruppe Nord, Gruppe Süd. Gruppe Nord haben wir Berlin, Bremerhaven, Düsseldorfer EG, Iserlohn Roosters, Kölner Haie, Krefelder Pinguine und Grizzlies Wolfsburg. Davon machen ja auch einige aktuell beim Magenta Sport Cup mit. In Form von Krefeld, Grizzlies, DG, Bremerhaven, Berlin. In Gruppe Süd haben wir dann Augsburger Panthers, ERC, die Mannheimer Adler Mannheim, Red Bull München, Nürnberger Tigers, Schwenningen Wild Wings und Straubing. Ja. 266 Gruppenspiele, Hauptrundenspiele. Jedes Team hat, glaube ich, 28 Spiele. Sprich, man spielt viermal gegen jedes aus der Gruppe, so viel ich verstanden habe. Ich muss da echt vorweg sagen, ich habe es noch nicht so ganz durchschaut. Es gibt doch noch kein komplettes Sicherheitskonzept, was vorgestellt wurde. Playoffs wird Best of 3 gespielt. Normalerweise wird Best of 7 gespielt. Diesmal Best of 3. Zum Glück gibt es die Sportart noch, denn sie hatte Glück im Unglück. Dadurch, dass sie gerade ihre Saison beendet haben, haben sie fast das komplette TV-Geld eingespielt und die Zuschauereinnahmen, bevor Corona eingetreten ist in unser Leben. Dadurch konnte man überhaupt diese Saison noch finanzieren. Also Eishockey wird nicht noch eine weitere Saison so überleben können. Das ist wirklich ein Kampf ums Überleben. Kölner Haie haben ja jetzt 100.000 Tickets verkauft. Podolski hat da auch sehr mitgeholfen. Er hat gesagt, er wird Kölner Haie Spieler, wenn eine gewisse Summe an Tickets verkauft wird, damit die Kölner Haie überhaupt überleben. Das hat man jetzt zum Glück geschafft. Mal schauen, wie viele Teams noch weiterhin diese Unterstützung brauchen. Ich denke mal, dieser Spagat zwischen Reich in Form von Teams wie Red Bull München, die sehr, sehr viel Geld haben, den Corona auch recht egal ist in dieser Form, weil sie sowieso ein Team haben, in der Champions League spielen und für sie ist nur mehr oder weniger um Champions League-Titel geht, auch wenn es die letzten Jahre in der DL nicht so gut aussah, geht es da eher darum. Und ja, ich freue mich sehr, dass das Eishockey zurück ist in unser Leben. Sehr wichtig, dass dieser Sport hier überlebt. Da heißt es ja weiter Daumen drücken, denn da sehr, sehr wichtig. Darts ist mir jetzt, können wir jetzt über die letzten 3 Tage recht sprechen, ist zu viel. Deswegen sprechen wir jetzt über die Gruppen, über die Spiele von gestern, über die Spiele von heute. Gruppe B hat gestern gespielt und da hatten wir Whitlock, Anderson, Reinsdorf und Adam Gavlas drin. Und Adam Gavlas hat die ersten 2 Spiele verloren, ist deswegen auf Sam Whitlock getroffen, der ihn mit 5 zu 4 besiegt hat. Nach 4:0 Rückstand. Starkes Spiel von ihm. Gary Anderson dann gegen Ryan Searle. 5:3 für Gary Anderson. Starkes Spiel, aber Gary Anderson ist extrem am Humpeln, wenn man sein Spiel beobachtet. Nach seinem Ausrast, über den wir schon gesprochen haben, hat er aktuell Probleme mit dem Laufen, ist extrem am Humpeln, was natürlich auch da seinen Wurf beeinflusst, was auch für uns nicht schön ist, zu sehen für die Fans, von dem er. Dann Gruppe D hatten wir auch noch Dave Chisney, Rob Cross, Luke Humphries, Justin Pipe. Das ist die Reihenfolge, wie die Gruppe ausgegangen ist. Chisney hat jetzt zum Ende hin nochmal Justin Pipe im 5:2 besiegt, der sich wohl, wie Shorty erzählt hat bei DAZN, über eine gewisse Zeit sein Geld in China in der Umgebung mit Edats verdient hat. Nicht bei der WM dabei, muss durch den Last Chance Qualifier. Mal gucken, wie er sich da schlagen wird. Und da hatten wir noch die Partie zwischen Cross und Humphries. War sehr interessant. Humphries 5:2 verloren, sah aber sehr glücklich aus und das ist das Wichtigste bei Humphries. Hab schon gesagt, wie oft er mit oder wie viel mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Und da ist einfach wichtig, dass er sich wohlfühlt auf der Bühne. Er hatte mal gesagt, bei einem Spiel gegen Cross bei der WM 2018 hatte er Angst, auf die Bühne zu gehen, hat sich dann überwunden. Deswegen ist das Wichtigste, dass der Junge Spaß hat, dass er sich wohlfühlt auf der Bühne und seine Probleme in den Griff bekommt. Ja, dann hatten wir noch die Gruppe F, die von mir genannte Killergruppe. James Wade, Damien Hatter, Jermaine Martimena und Glenn Durant. Auch in der Reihenfolge. Wade alle 3 Gruppenspiele gewonnen. Spiel 1 gegen Hatter, Spiel 2 gegen Vatimena 5:3 und das letzte gegen Glen Durant mit 5:2, der von seiner harten Covid-Erkrankung erzählt hat, wo er 7 Tage im Bett lag und er meint, er ist immer nicht in seinem Rhythmus von vor der Erkrankung und da fühlt er sich immer noch nicht wohl, da ich kann er immer noch nicht normal Darts spielen und ja, mal gucken, wie er sich zur WM schlagen wird. Das hat ihn schon sehr belastet und es wird vielleicht auch dauern. Hoffentlich ist er zur WM zurück in Topform, denn dann ist er. Wer den Champions League gewinnt, ist auch da Favorit auf den Titel bei der WM. Nicht Hauptfavorit, aber Mitfavorit. Interessante Aussage dann übrigens noch von Peter Wright. Er hat gesagt, Van Gerwen hat keine Chance auf den WM-Titel. Das werden Gervin Price und er unter sich ausmachen. Van Gerwen hat das mit interessant beantwortet. Sprich, da gibt es jetzt auch kleine Nicklichkeiten. Die Gruppe haben wir abgehakt. Jermaine Matimena, Damon Hatter, das Spiel noch. Da hat Matimena drei Matches ziehen lassen. Damon Hatter hat es ausgenutzt, 5-4. Damon Hatter macht richtig Bock zuzuschauen beim Zocken. Der Australier, der jetzt rübergekommen ist und einfach Spaß mit dem Dart spielen, der schon ein großes Turnier gewonnen hat in Australien, dadurch bekannt wurde, international auf der Bühne. Und seitdem haben mir, denke ich mal, alle Spaß dran, ihm beim Werfen zuzuschauen. Extrem talentierter Spieler für mich, definitiv ein Top 20 Spieler von der aktuellen Leistung. Und mal schauen, was er reißen wird. Eine Gruppe haben wir noch und das ist die Gruppe von Dimitri Funbug, Wayne Warne, Dimitri von Nathan Aspinall und Ricky Evans. Dimitri 114 Average im ersten Spiel, zweites Spiel hat er auch erst mit 5 zu 1 weggehauen, im letzten Spiel Wayne Warne mit 5 zu 1 weggehauen. Drei Legs gerade mal liegen lassen, alle Spiele 5-1 gewonnen, alle Spiele auch sehr hohen Average gespielt. Das war wie Dimitri beim Matchplay, nur noch besser. Mal schauen, wenn er jetzt wirklich so zurück in Form ist, ob er dieses Turnier gewinnen kann. Man muss ihn auf der Liste haben, man kann ihm dieses Turnier zutrauen. Und Decider hat dann, kurz zu Wayne Warne, nur vier Legs gewonnen, einfach komplett die Praxis gefehlt. Er hat bei der BDO gespielt, er hat keine PDC-Tourcard, hat keine Turniere seit März gespielt, da fehlt natürlich die komplette Praxis. Und Nathan Aspinall hat das Spiel gegen Ricky Evans mit 5 zu 1 für sich entschieden. Ricky Evans, der teilweise für mich einfach zu schnell wirft, den Wurf nicht unter Kontrolle hat und deswegen kein richtiger Kandidat ist fürs Weiterkommen. Weiter geht's. Weiter geht's. Gruppe C. Heute am Start mit José de Sousa, Lisa Ashton, Christopher Theisy, Michael Smith. Michael Smith so gut wie weiter, aber noch nicht sicher. 4 Punkte, Ratajski 2, D'Souza 2, Lisa Ashton 2. Lisa Ashton haben wir schon 5 Legs gewonnen. Spielt gegen José de Sousa. Da ist José de Sousa natürlich ein klarer Favorit. Auf Mike Smith gegen Ratajski dürfen wir uns, denke ich mal, freuen. Das wird ein sehr, sehr interessantes Match. Mal gucken, was da geht für Ratajski. Hat Probleme aktuell, sagt er selber. Er ist aktuell nicht in Topform. Mal gucken, ob er in diesem Spiel einigermaßen Topform zurückfinden wird. Das hoffen wir natürlich. Mal gucken, ob es auch passieren wird. Johnny Clayton gegen Mikuru Suzuki. Mikuru Suzuki, die ein klasse Turnier spielt. Klar, ein Leck nur gegen Ryan Joyce gut, aber fast Gavin Price geschlagen. Auch hier die Gruppenverteilung. Price für Joyce 2, Clayton 2, Suzuki 0. Wenn Clayton das Spiel gewinnt, sollte er, denke ich mal, mehr oder weniger durch sein. Denn ich sehe Gavin Price in der klaren Favoritenrolle gegen Ryan Joyce. Gruppe E ist auch sehr interessant. Da haben wir Peterson oben als Gruppenkopf mit 4 Punkten gegen Peter Wright mit 2, Dirk van Dijven wurde mit 2 und Ian Wright mit 2. Da ist Ian Wright schon raus. Devin Peterson spielt gegen Peter Wright. Auf das Duell freue ich mich sehr. Weil ich aktuell nicht mich jetzt besser ansehe, ich sage immer wieder, Peter Wright ist mir aktuell einfach zu unkonstant, um da eine klare Meinung über ihn zu bilden. Ist sicherlich einer der besten Spieler immer noch, aber ein bisschen zu unkonstant. Vielleicht sehe ich ja Devin Peterson gleich vorne und Dirk van Dijven wurde gegen Ian Wright. Sehe ich den Dirk vorne aufgrund der aktuellen Verfassung. Dann haben wir noch Van Gerven gegen Keim und Clemens gegen Hunt. Clemens ist aktuell in der Favoritenrolle. Er hat einen Leckrückstand von minus 1, Keim von minus 2. Van Gerven ist bereits weiter. Sollte Clemens sein Match gegen Kant gewinnen, sollte es das beinahe sein für Kain und Clemens geht durch. Als Zweiter. Denn Van Gerven hat sich sehr gut geschlagen. Gegen Kant 105er, gegen Clemens in 101er Average gespielt. Das sah schon sehr nach dem alten Van Gerven aus. Sehr, sehr gut gespielt. Hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Natürlich nur, wenn man ihn mag. Und ich hoffe einfach, dass Clemens sein Game gegen Hand spielt. Wenn er ihn 5-0 besiegt, war es das sowieso. Wenn er ihn 5-1 besiegt, eigentlich auch. Wichtig ist der Sieg und dann heißt es Daumen drücken. Ich glaube, dass er es schaffen wird, Clemens hier weiterzukommen. Aber wir werden abwarten und schauen müssen. Das war's mit dem täglichen Sportpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.